Jo, hallo zusammen zu unserem Thought Leader Podcast. Der ein oder andere kennt mich vielleicht von den Zuhörern aus dem AI or Die Podcast. Es geht aber heute gar nicht um Daten, es geht nicht um AI, es geht nicht um künstliche Intelligenz, sondern es geht um Menschen. Daher machen wir ja diesen Thought Leader Podcast. Ich freue mich sehr, dass Louis heute bei mir ist. Louis habe ich noch nie persönlich getroffen. Allerdings habe ich das Gefühl, so ein bisschen für ihn, wer er ist. Er macht YouTube-Videos, er ist Content Creator, er bietet verschiedene Kurse an und er hat eine gewisse Art und Weise, Dinge zu transportieren, andere Leute auszubilden, die ich als Thought Leader bezeichnen würde, in diesem Bereich, vor allen Dingen im Bereich Produktivität und Selbstorganisation. Louis, schön, dass du da bist.
Danke dir, Andreas, für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich.
Ja, hervorragend. Wir steigen gleich mal mit einer harten Frage ein, ne? Du machst Content, bist Content Creator und das heißt ja immer so, oh, das wollen ja Eltern überhaupt nicht hören, wenn man das wird. Kannst du davon leben?
Ja, ich lebe davon. Genau, ich habe mich vor knapp anderthalb Jahren mittlerweile, das ist ja, selbstständig gemacht und habe aber ursprünglich vor circa 4 Jahren mit dem ganzen Thema angefangen, Content und Co. Und nicht nur durch den Content, sondern auch, wie du gerade kurz angeschnitten hattest, durch zusätzliche Angebote wie digitale Produkte, einen Videokurs rund ums Lernen und Studium und. Und dann, beziehungsweise und noch zusätzlich auch ein paar Werbekooperationen, die Brands dann, für die Brands bezahlen, wenn sie in den Videos auftauchen möchten. Dann, alles zusammen, da kann man schon gut von leben, ja.
Ja, also dein Thema ist ja, sag ich mal, Produktivität. Dein Thema ist ja Selbststudium. Wie geht das? Wie macht man? Wie tut man das? So, und das gibst du ja kostenfrei raus im ersten Schritt, dein ganzes Wissen, in sehr qualitativ hochwertig produzierten Videos auf YouTube in erster Linie. Da sehe ich dich, da verfolge ich dich schon. Und da denke ich mir immer so, boah, das ist echt gut gemacht. So, das fängt alles so ein bisschen mit Notion an. Also darüber, ne, man hört, sagt immer Notion Wizard. Für die Leute, die uns jetzt gerade nicht wissen, was es ist, das müsst ihr euch vorstellen, ihr habt ein iPhone, ne, und habt da eine App und die kann euch dann mit stärkerer, du erklärst es viel besser. Warum erkläre ich das jetzt Notion?
Warum?
Louis, du musst jetzt natürlich Notion erklären. Es geht nicht nur um Notion, du bist ja kein Tech-Nerd, es geht um Produktivität, aber das ist so ein bisschen was so als Tool, dafür stehst du ganz stark.
Ganz genau. Nee, das stimmt. Notion ist, wenn man es jetzt mal wirklich so ganz oberflächlich beschreibt, erstmal so ein Projekt- und Taskmanagement-System. Also es ist so ein ganz, ganz klassisches, wie erledige ich meine Aufgaben und Projekte übersichtlich. Notion gibt es mittlerweile schon eine ganze Weile, ich glaube um die 10 Jahre, wenn ich mich nicht täusche, plus minus. Auf jeden Fall ein amerikanisches Unternehmen ursprünglich und es ist sowohl im privaten Bereich als auch im unternehmerischen Bereich mittlerweile sehr, sehr beliebt, weil Notion die Möglichkeit hat, es sehr stark anzupassen. Also du kannst damit fast jede Idee rund um Produktivität und Organisation und Tasks, Projekte und umsetzen und vor allem da, wie gesagt, viel so umschieben, anpassen, wie es speziell für dich passt in der Art und Weise, wie du arbeitest. Und bei mir war das dann eben damals der Punkt, dass ich im Studium ursprünglich überlegt habe, wie kann ich mein Studium organisieren? Und dann habe ich selber auf YouTube damals von Notion das erste Mal gehört, habe es mir runtergeladen, war erstmal komplett überfordert. Also erstmal runtergeladen, angeschaut und direkt wieder geschlossen, weil ich dachte mir, okay, nee, das ist mir gerade noch zu kompliziert. Später bin ich aber dann doch irgendwie wieder darauf zurückgekommen, habe mir die Mühe gemacht, mich mal so ein bisschen einzuarbeiten und wenn man sich einmal dran sitzt, dann ist man auch schnell drin. Man muss sich halt einfach nur mal hinsetzen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, wie wertvoll dieses Programm ist. Und seitdem ist es Notion für mich so die Go-To Softwarelösung, um Probleme oder Situationen so in meinem Arbeiten, in meinem Privatleben zu lösen. Also wenn ich ein Problem habe, wie beispielsweise, ich möchte meine Gewohnheiten zum Beispiel besser tracken und ich möchte nicht so eine 0815 Habit Tracker App nutzen, sondern möchte irgendwie ein bisschen was Eigenes bauen, dann gehe ich in Notion rein und da habe ich zum Beispiel so ein gamifiziertes Notion-System gebaut, wo ich mein ganzes Leben als Videospiel in irgendeiner Weise abbilde und da dann sowas wie Habit-Tracking oder Task-Tracking, Projektmanagement drin eingebunden ist. Genau, das ist Notion und das ist auch, wie ich Notion nutze. Letztendlich dieses, ich habe ein Problem und dann versuche ich eine Notion-Lösung dafür zu finden.
War das denn auch dann der Auslöser für die Content Creation, dass du gesagt hast, du selber nutzt es so stark und du selber interessierst dich? Oder hast du dir gedacht, nee, ich möchte unbedingt jetzt YouTube-Videos machen? Verstehst du? Es sind zwei verschiedene Zugänge. Ich kann ja sagen, ja, ich werde Creator im Sinne von, ich möchte Influencer werden, ich möchte sehr bekannt werden, Leute sollen mich auf der Straße erkennen. Ich finde das toll, wenn ich viele Likes kriege. Finde ich ja total toll. Also gar nichts Negatives. Ja. Oder hat wirklich die Sache als solches dich mehr gepusht, dass du gesagt hast, nee, das müssen andere Leute auch wissen und das will ich denen auch zeigen und vermitteln, weil es für mich so overwhelming am Anfang war?
Also es war nicht Notion an sich, dass ich Content über Notion machen wollte. Es war mehr so, dass ich Content machen wollte. Ich wollte etwas neben meinem Studium ursprünglich machen, wo ich selbstständig bin, wo ich eigenständig eigene Ideen umsetzen kann, anderen Leuten grundsätzlich einfach so mit anderen Leuten meine Erfahrungen teilen kann, vielleicht auch denen damit helfen kann. Und ähnlich wie ich das gerade beschrieben habe, war es dann bei Notion auch so, dass ich im Studium dann das Problem hatte und Notion war die Lösung. Und dann habe ich im Endeffekt auch in meinen Videos einfach nur erklärt, dass ich das Problem hatte, mich im Studium besser zu organisieren oder Zeitmanagement im Studium, wie kriege ich Lernen, Arbeit, Privatleben und alles unter einen Hut. Und dann habe ich halt, wie es bei mir auch natürlich war, immer Notion als Lösung vorgestellt. Und so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, dass ich auch als mehr und mehr als so der Notion-Typ auch bekannt geworden oder in den Köpfen hängen geblieben bin, weil ich gefühlt alles einfach in Notion löse.
Gut, da sind verschiedene Komponenten drin. Einmal ist es natürlich klar, der Vorteil ist, wenn Leute Notion eingeben, ne, das habe ich nämlich dann auf dem anderen, zweiten Account, den ich habe, gemacht, und da kommst du relativ schnell. Also die Hits sind relativ, da kommen erst die Amerikaner, weil, ne, klar, ja, und dann habe ich dich aber relativ schnell im deutschen Markt gefunden. Das ist erstmal so Thema Nummer eins, wenn du über diese Nische natürlich stark kommst. So, das Zweite, was mir natürlich dabei auch auffällt, ist deine Story. Du erzählst ja gerade nicht, ey, ich war der geilste Student aller Zeiten, und ich habe überhaupt gar keine Probleme gehabt und ich fand das voll toll da in dem Studium. Und deswegen habe ich Content gemacht, um anderen Leuten zu erzählen, ich bin so geil, macht es doch auch so. Nee, du hast ja gesagt, hey, ich merke hier gerade selber, ich will mich erstmal mit euch austauschen. Dann merke ich durch die Content-Produktion, dein Gehirn fängt an, anders zu denken. Wie kann ich das machen? Wie kann ich das tun? Dann merkst du auf einmal, oh, es gibt, sag ich mal, digitale Wege, um das besser zu machen, dann gibt es Tools, dann wendest du sie an und dann bringst du das wieder raus. Ne? Mhm. Also wie geil ist es eigentlich, wenn man so dieses Thought-Leader-Mindset hat, dass man sagt, erst ich möchte anderen Leuten helfen, dann verbessere ich selber und dann sagt man, aber ich hatte das Problem auch und nicht dieses Oberlehrerhafte, ja, ich sage euch jetzt, wie es geht, weil ich wusste es immer, mir ist es zugefallen, weil ich glaube, die Leute können anderen Leuten nichts beibringen.
Nee, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es aus Zuschauersicht einfach viel, viel zugänglicher ist, wenn eine Person nicht von Anfang an sich als der Experte schlechthin darstellt, sondern, und das ist ja bei uns allen irgendwann der Fall gewesen, wir haben alle irgendwann angefangen. So, und wenn man halt davon redet und auch einfach offen erzählt, wie es denn war, bevor man alles rausgefunden hat, sondern quasi in dieser Phase, wo man sich selber oder noch Zugang zum Thema finden musste, dann holt man viel mehr Menschen ab, weil die meisten sich ja noch genau in dieser Startphase befinden, wenn sie sich gerade auch zu einem bestimmten Thema informieren oder daran interessieren. Und das war auch von mir von Anfang an der Approach für meinen Content, für meine Brand-Story-Strategie, dass ich ganz offen darüber spreche, dass ich im Studium übermäßig lange zum Beispiel im Bachelor studiert habe, weil ich erstmal gar keine Lust aufs Studium hatte, weil ich nicht wusste, warum ich studiere überhaupt. Ich habe es als logische Konsequenz nach der Schule gemacht. Ich hatte Abi, deshalb, okay, nächster logischer Schritt ist Studium. Aber so intrinsisch wusste ich gar nicht, warum ich gerade da in dieser Vorlesung sitze und warum mache ich das nur, um jetzt irgendeinen bestimmten Job zu kriegen. Vor allem bei einem Job, von dem ich auch da noch nicht wusste, was will ich überhaupt machen, jobtechnisch. Ne? Und allein diese Punkte, das sind einfach so viele Leute, das habe ich dann auch an Feedback bekommen, wo die sich damit identifizieren können, die sich genau in dieser Situation befinden, von wegen, ich sitze hier im Studium, aber ich weiß nicht so richtig, warum und was mache ich überhaupt damit und was wird aus meinem Leben. Und da halt dann anzuknüpfen und zu sagen, ey, ich war genau da, ich verstehe das, aber zum Beispiel gibt es Grund X, Y, Z, um sich trotzdem Mühe im Studium zu geben. Einfach zum Beispiel, dass du später mehr Auswahlmöglichkeiten hast. Du weißt vielleicht noch nicht genau, was du machst, aber wenn du dir Mühe gibst im Studium, gute Noten schreibst, dann hast du einfach mehr offene Türen. Dann kannst du später immerhin, kannst du immerhin auswählen, anstatt dann, weil du dir im Studium nicht Mühe gegeben hast, einfach das nehmen zu müssen, was übrig bleibt, mehr oder weniger. Und genau, das war so ein bisschen die der Ansatz auch, den ich mit dem Content verfolgt habe, dass ich die Leute da abhole, wo sie sind und wo ich auch selber war.
Jetzt sind wir ja aber auch, sag ich mal, in Deutschland. So. Mhm. Und ich will natürlich jetzt schon auf was hinaus, im Sinne von, wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du gerade so ein Alter zwischen 20 und 30, ist auf jeden Fall, wenn ich mich zurückerinnere, ein Alter, wo man sehr negativ auf Dinge reagiert hat, wenn irgendjemand mal was ausprobiert hat. Mhm. Das heißt, das wird, da kann ich spoilern, das wird dann ab 30, 40 wieder besser, weil Leute bewundern das eher. Du hast noch immer die Negativstimmen nach dem Motto, warum macht der Wiener jetzt noch einen Sword Leader Podcast und warum unterhält er sich mit Louis, einem Content Creator, zum Studium? Du hast immer diese Sache und du hast auch immer die, bei mir sind es die Eltern, immer so ein bisschen im Kopf nach dem Motto, was meinst du eigentlich, wer du bist, dass du das machen könntest und so weiter. Wie war das denn bei dir? War das nicht komplett weird? Du hast dich hingesetzt und hast jetzt auf einmal Videos gemacht. Jetzt, wenn man heute die Qualität deiner Videos sieht und wenn man das mal vor 4 Jahren sieht, da ist ein riesen Quantensprung dazwischen. Und das macht aber die vor 4 Jahren nicht schlechter. Aber es ist so, da werden doch Leute gesagt haben, sag mal, Louis, bist du wahnsinnig geworden? Was soll das? Oder hattest du nur Zuspruch und hast du so nette Leute um dich, die dich gepusht haben?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, wie breit man diesen Feedback-Zirkel betrachtet, weil mein enger Zirkel, das heißt gute Freunde und Familie, die haben mich unterstützt auf jeden Fall. Ne? Die haben gesagt, find mir cool, dass du machst. Das Ding ist, man muss ja auch dazu sagen, ich habe mich ja nicht direkt einfach in die Selbstständigkeit geschmissen. Ne? Ich hatte ja zum Glück diesen Schutzmantel von wegen, ich studiere trotzdem immer noch, ne? Aber ich mache jetzt auch noch Videos. Da konnte letztendlich niemand wirklich was sagen. Hätte ich einfach mein Studium abgebrochen und gesagt, ich gehe Fulltime-Creator, das wäre wahrscheinlich ein bisschen was anderes gewesen.
Okay.
Genau, aber das, in der Hinsicht war es tatsächlich sehr positiv. Das war auch so, dass dann gerade bei den ersten Videos natürlich auch Freunde, Familie alle noch geschaut haben. Aber was auch interessant ist, ist, dass dieser ursprüngliche Hype, nenne ich es mal, in deinem direkten Umfeld auch sehr schnell nachlässt. Ja, das nach dem 5. Video oder so, dann gucken die meisten aus deinem Umkreis auch nicht mehr, weil die natürlich auch weiter ihr eigenes normales Leben führen. Und da ist es dann, das war auch interessant zu sehen, dass man da ab dann auch wirklich auf sich alleine gestellt ist. Die Personen um dich herum, die sind nicht unbedingt dagegen, aber die unterstützen auch nicht mehr so aktiv, wie es vielleicht am Anfang ist, wo die dann extra noch Kommentare schreiben, um das zu unterstützen. Und das ist auch vollkommen normal und auch nachvollziehbar. Wenn man jetzt allerdings ein bisschen weiter rauszoomt, Leute, mit denen man jetzt nicht so mega eng befreundet ist, vielleicht damals aus, weiß ich nicht, der Schule oder Studium oder so, die man so über Ecken kennt, da ist es ein bisschen was anderes. Da habe ich dann auch über zweite und dritte mitbekommen, dass Leute da sich auch ein bisschen lustig drüber gemacht haben oder das nicht ernst genommen haben und so weiter und so fort. Aber da habe ich mir auch relativ schnell gedacht, ganz ehrlich, das sind, wie ich schon jetzt angedeutet habe, eh nicht Leute, die mir irgendwie nah sind oder in der Hinsicht, auf die ich in irgendeiner Weise hören möchte und sollte. Deshalb habe ich das dann relativ schnell ausgeblendet und genau. Und da gilt dann aber das Gleiche, dass auch diese Menschen schnell wieder vergessen. Auch die leben schnell wieder leben weiter und dann haben die dann komplett vergessen, dass ich existiere, was ich mache und so weiter. Und ganz cool ist dann natürlich, wenn Monate oder Jahre später das Thema wieder aufkommt, die Leute sich daran erinnern, hat er nicht irgendwie mal Videos gemacht? Dann schauen die nach und dann sehen die zum Beispiel meinen Kanal heute und denken sich, wow, oh krass, okay, das ist ein bisschen was anderes als damals. Das ist natürlich auch immer sehr, so Genugtuung, ne, wenn man quasi beweisen kann, ey, das war nicht nur irgendwie Quatsch und lächerlich, sondern ich habe das ernst gemeint.
Und heute hast du ja, wenn man zum Beispiel auf YouTube ist, du bist ja, ich sag mal so, fangen wir mal vorne an, du bist sehr stark darin, dein Content zu präsentieren und ins Business umzumünzen. Mhm. Ich habe als Vorbereitung zu unserem Podcast, weil ich war noch gar nicht so tief drin, habe ich mir aber mal angeguckt, wie könnte denn das Businessmodell dahinter aussehen? Weil ich mir zusammengerechnet habe über meinen AI or Die Firmen-Account, das kann nicht ausreichen, um selbstständig zu sein. Da müsste man geerbt haben, wenn man nur von YouTube-Einnahmen leben sollte.
Ja.
Aber wenn ich dann gesehen habe, okay, da gibt's aber ja Business noch dazu und das baust du ja auch auf. Das heißt, das leitet ja quasi weiter und du fährst ja auch eine Philosophie. Ich gebe dir extrem viel, ich mache gar keine Verknappung. Aber wenn du echt nochmal tiefer in das Thema eintauchen willst, was ich jetzt in die 10-Minuten-Videos nicht schaffe, dann gebe ich dir hier verschiedene Sachen. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie du diese Verquickung machst? Das Einzige, was mir mal auffällt, ist, es ist sehr viel Ästhetik dabei. Das heißt, du arbeitest mit einem sehr cleanen Style. Du arbeitest in einem sehr unaufgeregten leichten Style, ein wenig, ich bin lauter als du, viel, viel lauter, so vom Typ her. Und damit arbeitest du. Und da hat man so die Frage, wie transformierst du das auf das Business? Und was vielleicht auch mal für die Zuhörer nochmal, was sind deine Businessmodelle dahinter, wo du sagst, da führst du dann quasi, es hört sich so blöd an, den Kunden dann da rein. Nein, du gibst ja nur noch Angebote zusätzlich, die man dann kaufen kann, wenn man das Thema stärker rein möchte.
Ganz genau. Nee, das hast du auch so sehr gut schon quasi hergeleitet. Im Endeffekt, von Anfang an war mein Ansatz erstmal einfach zu geben. Ne, das kennt man auch von anderen so Business-Gurus ein bisschen. Schritt 1 ist einfach geben. Gib Mehrwert und versuch den Leuten, also auch wirklich ernsthaft und mit echter, purer Intention, nenne ich es mal, wirklich auch zu helfen. Ne? Letztendlich habe ich dann natürlich auch irgendwann überlegt, okay, wie kann ich das ein bisschen monetarisieren, sodass beide Seiten davon profitieren, dass es halt nicht so wirkt, okay, ich mache das jetzt alles nur noch, um dir was zu verkaufen, sondern wie kann ich das verbinden? Ich helfe, biete Zusätzliches an, um dann auch damit noch zu verdienen. Und im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass ich die Frage nach dem Was und also was muss man machen, was muss man wissen, wie geht das, immer umsonst gebe, aber die praktische Umsetzung, die verkaufe ich. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Notion-System fürs Studium, ne, wo man sein Studium organisieren kann, Klausurtermine, Module, Lernseiten, was weiß ich. Und ich habe ein komplettes Video gemacht über dieses System. Ich habe es von A bis Z gezeigt, obwohl ich es verkaufe. Also wirklich Schritt für Schritt, langsam durchgescrollt, das ist hier, hier ist der Filter gesetzt und. Das heißt, das Video existiert da und jede Person kann es theoretisch nachbauen. Aber wenn jemand einfach keine Lust hat, das einfach nachzubauen und sich jetzt Stunden dahin zu setzen, dann kann die Person das in dem Fall auch für 49 Euro kaufen. Und das ist eben so ein bisschen der Ansatz, dass man ganz offen und ehrlich mit dem umgeht, was man hat, was man anbietet, aber dann die Umsetzung, wenn man sich quasi Zeitersparnis oder auch einfach die Mühe, die Anstrengung sparen möchte, dann kann man die kaufen. Und das ist so ein bisschen die Entwicklung, wie diese Produkte zustande gekommen sind.
Ja, also ich werde auf jeden Fall, ich habe mich noch nicht entschieden, ich werde in dem Anschluss, allein aus Dankbarkeit, dass du da warst, ich werde auf jeden Fall ein oder zwei Produkte kaufen. Ich weiß noch nicht was, also das Einzige, was ich nur definitiv weiß, ist, es ist auch ein Gamification-Produkt dabei. Genau. Das werde ich auf jeden Fall kaufen. Aber ob die anderen auch noch, na, also ich bin jetzt natürlich jetzt nicht mit Zielgruppe Student. Wenn ja, du jetzt nur, sag ich mal, dieses typische, du wirst dich ja weiterentwickeln, so. Und wo willst du denn jetzt hin? Also der Klassiker ist ja, man fängt mit Studenten an, weil man da was hat. Und jetzt wäre für mich ja so, nach dem Motto, vielleicht könnte der Wiener hier ja jetzt eine Zielgruppe werden. Mhm. Und ich spinne jetzt einfach mal rum und würde sagen, wenn du sagst, so nimmst du YouTube-Videos aus, so wirst du Creator, so baust du dir ein Storytelling, so machst du die Sachen etc., wäre ich ja dein erster Kunde. Also das wäre ja etwas, wo ich dir jetzt sagen kann, egal, auch preissensibel bin ich da ja nicht besonders, weil ich sage, das brauche ich, da ist die Qualität. Mhm. Planst du denn auch in diese Richtung dann Produkte, so Online-Kurse, Ausbildung oder sagst du, nee, das sind weiterhin Templates, ich bin eher so dieser Notion-Wizard oder meinst du, also man weiß, vielleicht weißt du es ja gar nicht, aber was ist so die Zukunft?
Es ist tatsächlich ein Thema, das ich glaube mittlerweile seit ein oder zwei Jahren schon durchgängig bearbeite. Also wie sieht meine Zukunft aus? Weil wie du richtig sagst, so das Thema Studium ist ein Thema oder ein Kapitel, das irgendwann abgeschlossen ist. Ne? Und bei mir ist es mittlerweile auch so, dass ich zum Beispiel meine Systeme auch in der Hinsicht entwickelt habe, dass ich ein Second Brain zum Beispiel habe. Das ist ein Projekt- und Taskmanagement-System für Professionals, also nicht mehr für Studierende, sondern dann wirklich speziell. Das wäre wahrscheinlich passend.
Das kaufe ich, okay.
Genau. Und das ist aber auch ehrlich gesagt, muss ich auch ganz transparent sagen, gar nicht mal so einfach, wenn man sich in einer bestimmten Nische etabliert hat für ein bestimmtes Thema. Bei vielen Leuten halt entweder Notion, aber bei ganz vielen auch Studium, Lernen, sich da rauszuentwickeln wieder, ist wirklich nicht einfach und das geht sehr viel mit Experimentieren, also Videothemen experimentieren, starke Schwankungen in den Aufrufzahlen, weil man mal ein Thema trifft, das gut ankommt und dann mal ein Thema, das überhaupt nicht ankommt, geht oft damit einher und genau deshalb ist das so eine Situation oder eine Challenge, in der ich mich tatsächlich gerade auch befinde, wo ich gucken möchte, wie entwickle ich jetzt meinen Content, um thematisch noch wieder ein bisschen freier zu werden. Meine Content-Thematik hat sich auch sehr stark entwickelt. dass ich zum Beispiel erstmal ganz spezifisch in meinem Studiengang Wirtschaftsinformatik angefangen habe und dann immer breiter geworden bin in Bezug auf Lernen, Studium, ganz allgemein über alle Studiengänge, alle Hochschulen, wie auch immer. Dann Produktivität noch allgemeiner. Und jetzt bin ich wieder an der nächsten Gabelung, wo ich wieder gucken muss, okay, ich muss jetzt wieder diesen Switch schaffen von Content bezüglich Studium, Lernen zu vielleicht noch ganz, ganz noch allgemeineren Themen. Aber ich glaube, das ist so ein konstanter Prozess.
Ja, ich glaube auch, das ist natürlich immer einfacher, wenn du als Thought Leader giltst, wenn du schon länger was gemacht hast. Also ich habe jetzt verschiedene Bücher geschrieben und die sind alle immer so ein bisschen ums Thema Dashboarding, Datenvisualisierung, und da, glaube ich, gelte ich dann schon so deutschlandweit als einer der Experten. Mhm. So. Dann ist natürlich immer klar, wenn du das schon gemacht hast. So, jetzt ist meine Zielgruppe, waren aber ja immer Konzerne und Mitarbeiter und so weiter, die nehmen das so jetzt wahr. Und jetzt mache ich ja auch mit dir zusammen hier gerade einen Thought Leader Podcast und sage ja auch, hey, versuchst du in deiner kleinen Nische, und die vielleicht nicht so cool ist wie das, was du machst, sondern halt ein bisschen uncooler ist, weil du halt Controlling-Expert bist und so. Das ist natürlich nicht so geil, aber dass du ja trotzdem dein Publikum irgendwie erreichen kannst. Und das ist normal. Und ich transformiere mich da auch gerade. Und ich merke bei mir selber, dass diese Herausforderung, das zu machen, viel, viel größer ist. Aber was sich ändert, ist die Motivation. Das heißt, was bei mir passiert ist, ich sitze auf einmal abends wieder und bleib bei deinem Video hängen, lade dich dann ein, mach es. Ich könnte ja sonst wieder aus meiner, sag ich mal, 15-jährigen Bubble einfach Leute nehmen, wo ich weiß, es funktioniert. So, und deswegen macht es halt Spaß, oder auch diese Ablehnung, ne? Es hätte ja auch sein können, ich schreibe dich hier ganz blöd auf LinkedIn an und so, und du sagst zu mir, ey, was bist du für ein Penner, auf dich habe ich überhaupt gar keinen Bock. Das macht natürlich wieder Spaß, weil wenn ich den anderen Podcast anschreibe und sage, hey, wie sieht's aus, ich baue da gar nichts auf, du profitierst von mir, oder ich schalte da ja auch Werbung teilweise, dass da Leute dafür bezahlen, um da zu sein, das ist so diese Komfortzone. Und ich glaube, Gary Vaynerchuk sagt es immer so gut, er war mal der Wine-Guy und jetzt ist er der Business-Guy und jetzt ist er irgendwie der Zukunfts-Guy, dass man sich da durchaus neu erfinden kann. Oder wir hatten im Vorgespräch auch über Ali Abdal gesprochen, der war der Medizinstudent und jetzt ist er der Content-Creator, Hilfe, Productivity-Hacks weltweit. Also das ist ja Wahnsinn, das ist ja, wenn man die Aufrufzahlen so anguckt. Und da möchte ich auch nur den Tipp mitgeben, wenn ihr selber startet und was anfangen wollt in diesem Thought Leadership, das kann über LinkedIn und so weiter sein, wenn ihr, es heißt immer, sei authentisch, das ist super schwer, authentisch zu sein, wenn man noch niemand ist. Also dieses, wenn man selber unsicher ist, man kann ja nicht nur Unsicherheit. Sich dann Vorbilder rauszusuchen und zu sagen, hey, die finde ich cool und ich gehe daraus meinen eigenen Weg, finde ich ein super Tipp, super Empfehlung für alle, die jetzt so ein bisschen überlegen, kann ich das auch? Dann nimm doch den Louis und sagt, ey, den Weg möchte ich gerne gehen. Oder nimm den Andreas, der so ein bisschen sagt, wir machen ja alles ungescriptet, alles direkt, alles live. Hier wird nicht gecuttet. So. Aber das müsst ihr wissen, wer ihr selber seid. Und das finde ich ganz spannend. Wie siehst du das so Vorbilder, Sachen, Themen, die dich so beschäftigen? Bist du viel da und guckst dir viel das an oder machst du eigentlich nur dein eigenes Ding?
Also ich habe da so ein, es gibt so einen sehr prägnanten Spruch auf Englisch, der heißt, imitate, then innovate. Und das ist so ein bisschen der Prozess. Das fasst das, glaube ich, sehr gut zusammen. Erst imitiert man, weil man selber noch nicht so eine klare Vorstellung davon hat, wer man ist, wofür man steht, was man auch grundsätzlich einfach teilen möchte. Und da hilft es extrem, sich einfach Vorbilder zu suchen und teilweise vielleicht wirklich ganz plakativ zu kopieren. Einfach eins zu eins nachzumachen, was die Person da macht oder worüber die spricht. Und einfach erstmal da reinzukommen. Und dann mit der Zeit entwickelt sich automatisch ein Gefühl für, das Thema, was die Person gerade da thematisiert hat, interessiert mich persönlich tatsächlich gar nicht. Vielleicht mache ich dann doch mal was anderes. Und so findet man nach und nach immer mehr so seine eigene Nische, seine eigene Stimme. Aber wie du richtig sagst am Anfang, ist Imitation oder das Nachmachen von Vorbildern, glaube ich, der beste und auch erfolgbringendste Weg, weil man dann nicht so sehr in seinem Kopf hängen bleibt, so nicht so sehr sich darauf fokussiert, ja, was ist wenn und ich weiß gar nicht, was ich machen soll und wie ich es machen soll, sondern man fängt einfach erstmal an, indem man kopiert und später kümmert man sich dann darum, sich selbst zu entwickeln.
Ja, also der deutsche Spruch dazu, den ich da gerne immer sage, ist, das Leben ist zu kurz, um originell zu sein. Also die Originalität, das musst du dir verdienen. Also irgendwas Besonderes zu machen, was Besonderes zu schaffen, das kann ich jetzt auch aus den 15 Jahren Business sagen. Wir haben angefangen mit einem Hype-Visualisierungsthema, da gab es es nicht. Also du hast kaum Visualisierung gemacht, heute ist es total Commodity, aber wir sind in den Hype reingelaufen. Das war super anstrengend, weil es gab keine Literatur, es gab keine Videos und keine Sachen. Das heißt, wir konnten uns an nichts anlehnen. So. Und das hat es unheimlich schwierig gemacht, weil du sehr viel in Forschung und Entwicklung eigentlich für dich selber stecken musstest und konntest da nicht unter Unternehmertum. Du konntest dort nicht überlegen, wie führst du Leute, was machst du in Social Media und so weiter. Du musstest dich stark mit dem Thema beschäftigen. Hier kannst du ja stark dich auch, sag ich mal, mit Zeiteffekten. Du nimmst jetzt mal ein Thema, das schon tausendmal da war, aber vielleicht noch nicht in Deutsch und noch nicht von dir erzählt und es wurde noch nicht gemacht. Und automatisch überlegst du dir dann, wie will ich wirken? Und dann sieht man es bei dir, du arbeitest ganz stark mit B-Rolls. Das bedeutet, starke Bilder, man sieht die Stimme weiter und starke Bilder, die dann zwischendurch kommen, die dich selber in Aktion in irgendeiner Form zeigen. Das mag ich total gerne. Und was du auch geschickt machst, ist, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es Wiederholungen sind, aber du bist ja irgendwie zum Filmmaker auch geworden. Also du bist ja zum YouTuber. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du gehst da die Extrameile, dass diese Videos so aussehen, wie sie aussehen. Das muss wehtun und das müssen Stunden sein. Das muss Cutting sein und du musst auch gelegentlich Sachen wiederholen. Und erzähl mir nicht, dass du nicht auch teilweise schon dasselbe Shirt nochmal angezogen hast, nur um den Take nochmal zu machen, nachdem du schon im Schnitt warst, oder?
Doch, doch. Ja, auf jeden Fall. Das ist, hast absolut recht. Das ist Es ist Aufwand, vor allem zu den Videos zu kommen oder zu der Videoqualität zu kommen, bei der ich heute bin. Du hast ganz am Anfang, glaube ich, angesprochen, im Vergleich auch zu vor 4 Jahren, wo ich angefangen habe. Also das ist ein riesen Unterschied und das ist auch gar nicht schlimm. Ich glaube, es ist voll okay, wenn am Anfang die Videos nicht so toll aussehen. Ich glaube, das ist sogar, viele sagen, es soll so sein, man soll sich schämen, wenn man zurückschaut, weil sonst hat man nicht früh genug angefangen. Aber heute auf jeden Fall, also ins Skripten, beziehungsweise noch weiter vorne in die Videoidee, fließt schon sehr viel Zeit und Recherche und Überlegungen, wie du richtig sagst. Oft gucke ich auch, was es schon gibt, was schon gut funktioniert. Aber ganz wichtig ist da, dass ich dann halt auch nochmal sehr intensiv darüber nachdenke, was bringe ich denn noch zusätzlich in das Thema rein? Das sind persönliche Erfahrungen von mir, die eben nicht so schon existieren, in der Online-Welt, die ich auch noch teilen kann. Arten und Weisen auf meine persönliche Art, das darzustellen, zu erklären und so weiter. Und genau, dann halt das Skripten. Ich skripte meine Videos komplett von A bis Z als Fließtext. Heißt, ich bin eigentlich auch Schreiber, wenn man so will, für meine Videos komplett. Und ja, und dann fängt auch das ganze Thema B-Roll an. Da mache ich mir natürlich auch im Voraus Gedanken, eine Liste. Mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, ist das auch die Shotlist auch oft mit Hilfe von KI generiert. Also das heißt, ich habe dann mir ein Projekt angelegt, in dem Fall jetzt in Claude, und hab quasi erklärt, was ich haben will, habe Beispiele reingepackt und so weiter und so fort. Und dann spuckt es mir quasi für meine fertigen Skripte direkt so eine Shotlist aus. Ich mache natürlich nicht einfach gedankenlos alles, was da drin steht, aber es ist oft sehr, sehr hilfreich, um erste Ideen zu kriegen. Und ja, und dann das Editing. Das Editing selber mache ich tatsächlich nicht mehr selbst. Ich habe jetzt einen Cutter, mit dem ich schon eine ganze Weile arbeite, wo es ein bisschen gedauert hat, bis er meinen Stil verstanden hat und was ich will. Das ist auch heute noch mit vielen Feedback-Schleifen verbunden. Aber da kann man auf jeden Fall auch hinkommen, dass man da sich dann Unterstützung erholt, weil gerade der Cutting-Prozess ist halt in dieser Videoproduktion einer, der einfach sehr viel Zeit frisst und da muss man wahrscheinlich als YouTuber früher oder später mal schauen, ob man da Unterstützung kriegt.
So, guckt euch auf jeden Fall den Kanal von Louis mal an. Also wer das auch jetzt nicht gemacht hat, nach dieser ganzen Lobdudelei, weiß ich auch nicht. Also es muss ja, wir haben eine gewisse Spannung aufgebaut und ich erzähle das hier so als selbstverständlich. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Wie gesagt, ich werde auch eines der Produkte definitiv mal testen und kaufen. Ich werde es vielleicht, also vielleicht müssen wir eine zweite Folge machen, damit ich dir erzählen kann, wie ich es gefunden habe, weil es ist jetzt nicht so, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf TikTok Produkttest und Opening machen. So, ich glaube, da das ist dann doch nicht mehr so meins. Aber ja, es ist ja alte Tradition in diesem Podcast, dass du das letzte Wort hast. Du kannst tun und lassen, was immer du willst, was du schon immer machen wolltest in einem Podcast. Du kannst was Privates erzählen, du kannst aufmuntern etc. sowieso. Du kannst hemmungslose Werbung machen. Das ist komplett deine Bühne. Ich sag schon mal tschüss. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, Louis, ist vielen Dank für die Einladung.
Ah, okay. Dann, das wäre jetzt der Standardspruch gewesen. Meine letzten Worte für den Podcast wären, glaube ich, dass heutzutage, glaube ich, jeder Mensch davon profitiert, irgendeine Art von Internetpräsenz zu haben. Und nicht nur aus Eigeninteresse, eigenem Vorteil, sondern auch einfach durch die Genugtuung, dass man anderen Menschen mit seinem Wissen und Erfahrung helfen kann. Also es geht nicht nur darum, was man selber davon hat, sondern auch, was man weitergeben kann. Früher wäre es vielleicht so gewesen, dass man eine Handvoll Leuten seine Erfahrung und Wissen weitergeben kann, bevor man dann irgendwann eben nicht mehr ist. Heute kann man Hunderten, Tausenden von Menschen mit einem 10-Minuten-Video weiterhelfen, die gerade genau das Problem haben, das man gerade oder vor 5 Jahren hatte. Und ich glaube, diese Möglichkeit zu nutzen, auf welcher Plattform oder in welcher Form auch immer, ist sehr wertvoll. Und dazu möchte ich eigentlich letztendlich nur jeden ermutigen. Ciao.